Om Shanti Shanti Shanti. Namaskar, Namaskar. Welcome, 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 Satsang.
So, der Satsang lebt nicht von der Weisheit des Lehrers, sondern von dem, was derjenige, der zum Satsang kommt, für sich erfährt. Ich habe genug erfahren, genug gesehen, ich muss es aber nicht in die Welt hinaustragen und missionieren. Ihr habt hier keinen Missionar vor euch sitzen, der euch von seinen guten Erfahrungen und von seinen großen Errungenschaften berichten möchte. Oder Schüler sammelt, oder Lorbeeren sammelt, Anerkennung von anderen Suchern braucht, sondern von Herz zu Herz eine ehrliche Begegnung mit sich selbst ermöglicht, wenn du möchtest. Und ich nehme an, deswegen bist du hierher gekommen, und das ist auch Satsang, das ist das, worum es im Satsang geht. Sich selbst, nicht so, wie man sich gerne hätte, wie man meint zu sein, sondern in seiner innersten wahren Natur tatsächlich ist. Denn Wahrheit ist nichts anderes als das, was wir bereits und eigentlich im Herzen schon sind. Die ganze spirituelle Suche gipfelt darin, dass man sich selbst begegnet. Das kann in einem lebenslangen Suchen geschehen, manchmal mehrere Leben lang. Und hier sitzen einige, die nicht nur in diesem Leben danach suchen. Das beschäftigt uns, ohne dass wir es wissen, manchmal Leben lang, viele Leben lang. Und irgendwann ist es mal so weit, dass das Interesse tatsächlich sich auf das Wesentliche konzentrieren mag, indem man viele Erfahrungen gemacht hat, vieles angehäuft hat an Erfahrungen, die das Leben mit sich bringt, materielle Erfahrungen, auch spirituelle Erfahrungen gehören dazu, Ehen, Scheidungen, Familien, Geschäfte und was das Leben alles so bringt. Wenn das alles erfahren wurde, genügend und oft und in aller Tiefe, dann kommt der Durst auf nach etwas Wesentlichem, was wir im Herzen bereit sind. Es kann jemanden treffen, wie zum Beispiel der historische Buddha, Gautama Siddhartha, ein Prinz, dem alles zur Verfügung stand, was man sich nur denken könnte. Junge, hübsche Mädels, wenn einem das hinternach stünde, Musik, bestes Essen, Zerstreuung aller Art. Damals gab es keine Handys und keine Smartphones, sonst hätte es wahrscheinlich auch diesen Bildschirm über den ganzen Palast gegeben, wo er, um sich ja nicht begegnen zu können, von einem Bildschirm zum anderen gehen konnte und alle möglichen neueste Erscheinungen, neue Eröffnungen sehen konnte, könnte. Und das, all das hat es nicht verhindern können, dass dieser Mensch nach Wesentlichem gesucht hat und nach langer Suche auch gefunden hat. Und von diesem Menschen sprechen wir seit Jahrtausenden deswegen, weil es ein seltenes Phänomen, dass jemand den ganzen Weg tatsächlich geht. Oft gehen wir ein Stück des Weges, wir finden etwas, was uns einigermaßen besänftigt oder vielleicht sogar andeutet, ah, da geht's lang, wunderbar, dann haben wir es, und es zieht uns dann doch aus anderen Beweggründen wieder zurück in die Welt der Erfahrung, in die Welt des tatsächlich Erlebens mit allen Sinnen, die uns zur Verfügung stehen. Deswegen haben wir ja auch unsere Sinne bekommen, damit wir es ja auch erfahren. Da bläst jemand. Und so weiter. So, das ist also dein Satsang, und dieser Satsang lebt davon, dass du für dich den Aspekten, die du möchtest, für dich Klärung oder Klarheit oder eine Antwort findest. Deswegen bin ich hier. Und das heißt, ich bin für dich da. Alles andere ist für mich Nebensache und gelehrte Gelehrsamkeit, die man in guten Büchern nachlesen kann. Satsang ist eine wirkliche, reale Live-Verbindung mit dem, was ist. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Kein Atemzug ist nicht davon berührt. Denn wenn du wirklich weißt, wer du bist, dann weißt du es jetzt und nachher und vorher, wenn du krank bist, wenn du gesund bist, wenn du dich frisch und munter fühlst, wenn du dich nicht so gut fühlst. Dieses underlying current, wie man im Englischen sagt, dieses ständig sich als Wesentliches, als Seiendes im Herz manifestierendes Etwas, geht nie weg. Es ist vor deinem Leben da, während deines Lebens und nach deinem Leben da. Sich mit dem bewusst zu verbinden, bringt wirkliches, menschliches Glück und übermenschliches, natürliches Glück und auch das übernatürliche Glück. Es ist im Körper erfahrbar, hier und jetzt, mit dieser Person, die du bist, mit all dem, was du hast und mitgebracht hast. Wahrheit ist erfahrbar, ist lebbar, ist hier. Das ist die frohe Botschaft von jemandem wie Gautama the Buddha, auch Jesus und viele andere. Ich habe selber aus irgendwelchen Gründen nur danach gesucht in diesem Leben. Es fing ziemlich früh an, so mit 14, 15 in der Pubertät, wo man nicht so genau weiß, wo es hingeht, fing ich an, mich mit solchen Themen zu beschäftigen. Und da ich in Griechenland geboren wurde, dieser Körper wurde in Griechenland gezeugt und geboren, dachte ich, ich müsste in meinen alten Archiven nachgucken. Und habe dann so alte Schinken aus der Bücherei mir geholt. War gar nicht weit weg von hier übrigens. Das war in einer Kleinstadt in der Nähe von Nürnberg, in Winsbach. Da ging ich zur Schule und habe jahrelang alles, was ich so an alten Schinken finden konnte, in der Schulbücherei durchgelesen, von Sokrates und Platon, bis ich dann gemerkt habe, na, das ist es nicht. Mein Durst war nicht gestillt und es ging immer weiter. Auch andere moderne Philosophen, da merkte ich, Philosophie ist es nicht unbedingt. Dann fing ich an, mich mit Theosophen und Anthroposophen zu befassen und beschäftigen. Und irgendwann mit 19, 20 hatte ich eine Erfahrung gemacht, dass das ja alles nur mit Wissen zu tun hat. Und darunter ist ein anderer Durst, der mit all diesem Wissen gar keine Verbindung hat. Und diese Demütigung hat mich dann doch, hey, später nach Indien geschickt. Aber wie gesagt, meine persönliche Erfahrung ist ja nicht so wichtig. Du bist wichtig, ich bin hier für dich. Fass dir also ein Herz und schau, was du für dich finden möchtest und herausfinden möchtest, erfahren möchtest. Alles andere ist Belehrung. Ich glaube weder an die Belehrung mit EE noch an die Belehrung mit EH. Wochenlanges graues deutsches Wetter. Geben einem die Möglichkeit, nach der Sonne im Herzen zu suchen, die nie auf und unter geht, stimmt's? Ja? Wart ihr euch dessen bewusst die ganze Zeit, als es draußen so aussah? Hm? Deswegen sage ich, wenn der in die Augen hat, ist diese Sonne immer da. Natürlich freut man sich, wenn draußen die Sonne auch scheint. Aber es ist so ein kleines Intu für je nach deinem Glück. Wenn sie nicht scheint, ist es völlig okay. Partnerschaft und spiritueller Weg. Habt ihr so lange Zeit? Also ich kann da wochenlang drüber sprechen. Wunderbar. Für die Zuhörer ist hiermit der Satz dann gerettet. Damit kann man wirklich lange Zeit verbringen, stimmt's? Und diese Frage, die gibt es seit Jahrtausenden. Und ich bin sicher, damit ist auch Gott am Buddha oft konfrontiert worden. Jesus wurde auch öfters danach gefragt. Weil wir gerade darüber gesprochen haben, auch bei Platon und Sokrates findet man auch solche Passagen. Sokrates hat seine Xantippe gehabt, wenn du dich noch daran erinnerst. Ne? Der hat immer auf dem Marktplatz philosophieren dürfen und über das Wesentliche sprechen dürfen. Aber wer kam da raus? Und zu spät und ohne frische Sachen eingekauft zu haben, dann wurde sich dieses Themas jäh bewusst. Ein sehr, sehr wichtiges Thema, das an sich keine besondere Sichtweise bedarf, vom Satsang-Aspekt oder anderen Aspekt, für mich ist es sehr menschlicher Aspekt. Wir sind hierher gekommen, ausgestattet Panchbuddhas, wie man im Englischen sagt, mit den fünf Sinnen, den Grundelementen, mit denen wir Erfahrungen machen dürfen, Haut, Zunge, Augen, Ohren, was gibt es noch? Womit kann man sonst noch Erfahrungen machen? Mit den Ohren, genau, hören. Hm? Das heißt nicht, dass es im Universum nur diese Erfahrungsmöglichkeiten gibt als Ganzes, dass man Musik hört, Sprache artikuliert, jemanden mit der Haut fühlen kann oder schmecken kann. Sondern dass wir lediglich mit diesen fünf Dimensionen ausgestattet hierher gekommen sind. Es gibt vielleicht noch viele mehr andere Dimensionen, die wir überhaupt nicht wahrnehmen können durch die Begrenzung unserer Sinne. Das heißt, jede Partnerschaft ist auch letztendlich auf diese Sinne beschränkt. Dann gibt es noch einen anderen Sinn, der über diese körperliche, sensorische Wahrnehmung hinausgeht. Und dann betreten wir einen Bereich, der geistige Verbindung betrifft, seelische Verbindung, eine Verbindung im stillen Sein, die schon den Körper im Prinzip hier schon transzendiert. Es gibt also Ebenen und Ebenen der Verbindung mit jemandem, mit einem Partner, die letztendlich immer von der Fähigkeit des eigenen Menschen abhängen und der Notwendigkeit und den Bedürfnissen des eigenen Ichs abhängen, auf der diese Verbindung sich dann tatsächlich manifestiert. Wenn jemand zum Beispiel endlich mal wissen möchte, wie es ist, mal mit jemandem im Bett zu liegen, boah, und sich alles wirklich jahrelang vorgestellt hat, ein 15-Jähriger, ein 14-Jähriger oder eine 14-, 13-Jährige. Und dann ist es dann endlich soweit. zitternd und fiebernd. Der erste Kuss bei Vollmond, vielleicht nicht ganz, mal genau Halbmond sein. Aber diese Aufregung, wo der ganze Körper so zittert und alles in einem vibriert und dem entgegenblickt, wie eine langersehnte Verbindung. Und dann der erste Kuss, vielleicht erinnern sich einige von euch daran, wie es war. Und haben wir 13, 14-Jährige heute dabei? Nee, so ein bisschen, so 19-Jährige, 20. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie es war? Wer kann sich jetzt am allerersten Kuss erinnern? Kurz mal Hand hoch, ihr müsst euch nicht schämen. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern. Ha? Du auch? Kannst du dich nicht daran erinnern? War das nach einer durchzechten Nacht? Spiritualität fängt tatsächlich hier an, an diesem Punkt. Weil es die Suche nach Verbindung, auch Händchen halten, egal was es war. Und wenn dann dieses Bedürfnis gefühlt und erlebt wurde, dann merkt man auch, es zieht einen noch tiefer rein und es geht dann noch weiter und die ganze, und irgendwann hast du die ganze Person umarmt, geküsst. Und das nennt man dann, ich liebe dich. Bei diesem Punkt gehen Herzen auf, Augen auf und das ist der Anfang einer Verbindung, einer Beziehung. Und das hat man meist als Geschenk in seiner Pubertät oder kurz vorher oder kurz nachher erlebt oder während und später verdichtet sich dann das in einer Form, die man auch Strukturbeziehung nennt, strukturelle Beziehung. Kann dann eine Ehe münden und dann greift dann der Staat ein. Er möchte gern, dass ihr dein Kind erzeugt, damit auch die Steuern weiter bezahlt werden und so weiter und so fort. Beziehung wird also dann verstaatlicht. Aber diesen Aspekt lassen wir mal kurz aus. Wir sind ja hier mit Satzang verbunden hier und dieses Thema ist ein großes Thema. Gelobt sei derjenige und diejenige, die ihre Liebe und ihre Beziehung und ihre Verbindung aus all diesen Strukturen heraushalten können, immer noch eine unschuldige, wesentliche Verbindung zueinander fühlen und leben können. Das heißt, ein Blick, ein momentanes Gewahrsein des anderen, das ist ein großes Geschenk. Für mich ist, sich mit jemandem zu verbinden, eine Voraussetzung dafür, dass man erstmal eine Erfüllung, eine sensorische, eine seelische, eine emotionale, eine physische Erfüllung eines Urbedürfnisses erfahren darf, hier und jetzt, mit Haut und Haar. Das ist übrigens das Grundprinzip von Tantra in Indien, die davon ausgehen, dass jede physische Verbindung hier auch automatisch, wenn sie voll erlebt und wertfrei und urteilsfrei wirklich angenommen wird, auch zu dem großen Einen führt, letztendlich zu der großen Verbindung mit dem göttlichen Sein. Daher halte ich eine Beziehung auf dieser Ebene, Mann-Frau, Mann-Mann, je nach Geschmack, Frau-Frau, je nach Geschmack, da sind uns keine Grenzen gesetzt, eine sehr wesentliche und eine sehr fördernde Möglichkeit, um tatsächlich um Einheit auch in sich selbst zu erfahren, in einer Beziehung. Der andere verliert immer mehr sein Anderssein. Es geht nicht mehr um den anderen in einer wirklichen, liebevollen Beziehung, sondern eine gegenseitige Verstärkung dessen, dass wir alle im Herzen im Prinzip schon eins sind. Und dadurch, dass der andere da ist und mich in diesem Bemühen unterstützt, ist es eine schnelle und gute Methode und Möglichkeit, auch zur eigenen Vollkommenheit zu gelangen. In der Regel ist es aber so, dass der eine den anderen braucht, der andere braucht den, ich gebe dir das, dann gibst du mir das. Das ist dann der normale Kuhhandel, in dem sich leider eine liebevolle Beziehung oft ermüdend verschleißt. Daher ist für mich auch in diesem Thema mit der Beziehung das oberste Prinzip der Selbstverantwortung immer zu beachten, selbst in der größten Liebesaffäre, in der größten liebenden Verblendung immer zu wissen, es ist meins, es ist meine Liebe, es ist mein Verlangen, es ist meine Notwendigkeit, mit dem anderen zu sein, mein Bedürfnis, ja, ich erkenne das Bedürfnis an, aber auch in Dankbarkeit, dass der andere für mich da ist Und wenn er nicht da wäre, es ist so, wie es ist. Ich klage nicht an, ich werde nicht fordern, ich werde nicht mit der Peitsche kommen, weil wir wissen genau, wo die schwachen Stellen des anderen sind, um ihn zu manipulieren und ihn zu kontrollieren. Das ist wieder die Eigenverantwortung. Wenn man den anderen manipuliert und kontrolliert, wird man früher oder später vom anderen auch manipuliert und kontrolliert werden. Daher meine Empfehlung, meditiere, gib dir so viel Zeit wie möglich für dich selbst. Selbst wenn du in einer Beziehung bist, verbringe so viel Zeit wie möglich auch mit dir selbst, wenn du mit jemandem sein möchtest. Denn du bist das Fundament jeglicher Beziehung. Der Beziehungspartner kann höchstens das Tüpfelchen auf dem I sein, the cherry on the cake, die Kirsche auf dem Sahnekuchen. Dann kann man es wirklich genießen. 90% der Fälle ist der andere aber meist dazu da, weil wir unsere eigenen Bedürfnisse nicht verantwortungsvoll annehmen, uns unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Und das kann nur in die Hose gehen. Unterhose, Oberhose, egal welche. Das geht in die Hose. Das war immer schon so und das ist so und das wird so sein. Also eine Beziehung ist eine wunderbare Möglichkeit, um Selbstverantwortung mit sich selbst zu wachsen und das in einer spiegelnden, weil es letztendlich ein Spiegel einer Beziehung, Erfahrung mit einem lebenden Menschen zu erfahren, zu sehen, verletzt mich das gerade, was passiert? Aha, warum? Der andere ist dann nicht nötig dafür. Er hat was gesagt oder sie hat was gesagt, das hat dich verletzt. Eine neue Möglichkeit, den Meister in der Form der Verletzung in dir aufzusuchen und zu spüren, aha, statt zu sagen, ich gebe dir das zurück. Oder lächeln und sagen, ja, da hast du recht. Und drunter, ich gebe es dir noch lieber. Du wirst es schon noch sehen. Der Tag kommt. 90% der Menschen haben solche Beziehungen leider. Weil sie das nicht in Verantwortung annehmen können. Auch Liebe zu bekommen heißt nicht, dass du Liebe brauchst. Das ist ein Geschenk. Sich selbst zu lieben, die wesentlichste Voraussetzung, um in einer liebevollen Beziehung zu sein. Sich selbst zu lieben, sich selbst zu verstehen, sich selbst alles zu geben, was man braucht und daraufhin eine Beziehung zu haben und zu pflegen. Das ist wirkliche Erfüllung, auch hier. Und es braucht nicht, weil viele von euch haben wahrscheinlich irgendwelche Meister gesehen, die meist fraulos oder mannlos durchs Leben laufen. Und die Kirche zum Beispiel macht uns auch weiß, dass auch Jesus nur eine tiefe Beziehung zu Gott Vater hatte, das stimmt überhaupt nicht. Der hat gern Wein getrunken und auch seine Liebesgeschichte mit Maria Magdalena ist einigermaßen gut dokumentiert. Und wenn du mich fragst, war er jemand, der genau diese Aspekte, die wir gerade besprochen haben, genauso deutlich und klar ausgesprochen hat, dass keine Beziehung ein Störfaktor auf dem Weg zur persönlichen Vollkommenheit sein kann. Wenn du in Verantwortung all dessen, was geschieht, alles annimmst und alle Herausforderungen, die eine Beziehung mit sich bringt, annimmst. Das ist ein super, super Spiegel. Du kannst immer davon ausgehen, der Partner wird nicht so reagieren, wie du es gerne hättest. Wunderbare Gelegenheit, dass du die Dinge mal nicht so hast, wie du sie gerne hättest. Und manchmal reagiert genauso, wie du es gerne hättest. Was für ein Segen. Wow. Unerwarteterweise, ich gucke ihn an, sie gucken mich an, wir küssen, boah, was für ein Segen, völlig aus dem Blauen heraus, ohne Erwartung, ob man das erwartet. Ich gucke ihn an, sie gucken mich an und jetzt wird es ständig Frustrationen geben. Man ist letztendlich für seine eigene tiefe Erfüllung 120%, wenn es das gäbe, in der Mathematik verantwortlich. Die 20% sage ich immer gerne dazu, weil das eigentlich der Überschuss ist, mit dem man den anderen beschenken kann sogar. Nicht nur, dass man ihn nicht braucht, sondern man kann ihm sogar Geschenke geben. Statt dass man ganz unerwartet, das eigene Geschenk zu empfangen, kann man aus purem Überfluss Geschenke verteilen. Völlig unerwartet, jemanden in den Arm nehmen. Und mit jemandem meine ich sogar deinen Partner. Nicht nur, weil es gerade Zeit ist. Weil wir schon seit 3 Wochen nicht mehr intim waren. Einfach so ein Blick. Und das, was uns auch sexuell am meisten erfüllt, übrigens ist nicht der manchmal traurigerweise nur physisch hergezauberte Orgasmus. Der arme Körper kann ja nicht anders. Jede Frau weiß es, jeder Mann weiß es, wenn man an irgendwelchen Körperenden lang genug herumzwirbelt, passiert irgendwas. Das ist ein rein mechanischer Aspekt. Und jeder kennt so die Art und Weise von billiger Erfüllung. Auch hier, das ist auch eine Einladung, tiefer zu schauen, tiefere Erfüllungen zu finden. Mit sich und mit dem anderen. Das ist ein schönes und großes und langes Thema. Keine Beziehung kann einen, der zum Herzen gerufen wird, davon abhalten. Ein großer Mystiker, der sich sehr mit dem Thema befasst hat, war Rumi. Deine Lippen haben es gesagt. Der ist durch die Begegnung mit diesem wandernden, verrückten Mönch Shams von Tabriz auf diese Liebe aufmerksam gemacht wurde. Aber man weiß nicht, in welcher Form auch diese Liebe auch physisch erlebt und gelebt erfahren wurde. Da gibt es unnötig viele Spekulationen. Das, was wesentlich ist, ist, dass die Liebe in dieser Chemie des Treffens dieser zwei Menschen, die zufällig als Männer unterwegs waren, entfacht wurde. Und dieses Feuer drückt sich in dieser wunderschönen Poesie von Rumi aus. Auch eine Beziehung. Und für mich eine Beziehung zu einem Menschen zu unterhalten, kann nie ein Ersatz sein für die Beziehung, die man zu seinem eigenen Selbst hat. Selbst Beziehung zum Selbst zu sagen, ist immer noch eine Art von grammatikalischer Unkorrektheit. Denn ein Selbst kann keine Beziehung zu sich selbst haben. Das eine kann keine Beziehung zu einem haben. Entweder ist es eins oder zwei. Aber diese schöne Herausforderung besteht für mich darin, in diesem Einssein, auch dieses Zweisein und Dreisein und Viersein zuzulassen und zu erfahren und zu genießen. Zweisamkeit kann also dieses Einssein mit sich nicht in irgendeiner Form behindern. Im Gegenteil, es kann es nur fördern. Deswegen mein Weg. Denn ich empfehle es nicht der Weg der Monastiker, derjenigen, die sich zurückziehen von Beziehungen in irgendeine Höhle, private Höhle oder physische Höhle, sondern innerhalb dieser Beziehungen zu wachsen. Das ist wunderschön, eine wunderschöne Gelegenheit. Ja.
Ist
alles ein bisschen viel momentan.
Ja.
Dann lass doch ein bisschen ab. Was trägst du mit dir so, was viel ist? Selbst suchtest du schon nach einer Beziehung?
Ja.
Okay.
Irgendwie, ich meine, klar, das Vorteil, das Nachteil.
Ich übrigens auch mit 12, da hätten wir uns mal treffen sollen. Ich hätte es auch so mit 12 gewesen sein.
Dir
ein Mann die Liebe, die du suchst und möchtest und brauchst, eigentlich nicht geben kann. So ein Gefühl hast du zurzeit?
Ja, und okay. Ich habe jetzt ein bisschen für das Gefühl recherchiert und so weiter. Und ich bin mit meinem Papa aufgewachsen, also seit ich war, als ich 3 Jahre alt war. Und meine Mutter hat auch alles dafür getan, um es irgendwie Liebe zu geben.
Ja. Aber die beste Mama kann den Papa, der nicht da ist, halt nicht so gut ersetzen, ne? Ja. Auch wenn sie immer Hosen anhat.
Und die
Liebe,
die meine Mutter mir geben konnte, habe ich nicht
gebraucht. Die du gebraucht hast, yes.
Und ich habe auch gebraucht, dass also man mich in den Armen fällt, weil das gab es irgendwie nicht so, aber das war dann überhaupt nicht. Oder zumindest die Liebe, die ihr mir geben konnte, weil ich nicht die ich gebraucht habe. Und somit war ich immer auf der Suche nach Liebe und ich habe mich dann in einer Partnerschaft gesucht. Und mittlerweile bin ich an einem Punkt angekommen, wo ich merke, dass auch die Partnerschaft irgendwie mir die Liebe nicht geben kann. Und die einzige Erkenntnis, die ich jetzt momentan habe, ist eben, dass ich erst mal die Liebe in mir selber bekommen muss. Aber ich weiß nicht, wo ich da anfangen soll.
Und jetzt bist du im Satz lang. Na, so viele Enttäuschungen. Ja, gut. Die Enttäuschungen waren scheinbar nötig, dass du hierher in den Satz angekommen bist. Glaub nicht, dass all diese Enttäuschungen was Negatives ist. Guck mal dieses Wort allein, Enttäuschung an. Das heißt, dass wir eine Zeit lang in uns gerne uns hätten so gerne noch weiter täuschen lassen wollen. Das war so eine schöne Täuschung. So eine schöne Täuschung. Es hätte doch so lange weitergehen können. Wir werden von einer größeren Kraft, manchmal unsichtbaren, höheren Macht und Kraft von Enttäuschung zu Enttäuschung oft sogar geführt und geleitet. Und hab Vertrauen, dass jede Enttäuschung, die zur nächsten führt, zur wirklichen Enttäuschung von allen Täuschungen tatsächlich führt. Ohne Enttäuschung kommt niemand in den Satz an. Und niemand überhaupt auf die Idee, nach Gott, nach Wirklichkeit, nach Wahrheit, nach der wahren Quelle von Freude zu suchen. In diesem wunderschönen Film, es gibt so einen Film, wo jemand in so einer illusorischen Welt aufwächst, in der er nichts anderes sehen darf, als das, was ihm nur vorgegeben wird, in der Hoffnung, dass er immer schön glücklich ist. Ich habe jetzt den Namen vergessen, ein berühmter, schöner Hollywood-Movie. Glaub nicht, dass wir nicht in so einer Welt leben. Wir werden tatsächlich von einer, die höchste Industrie, die es gibt, kurz vor der Kriegsindustrie übrigens, ist die Hollywood, ist die Unterhaltungsindustrie. Wir werden von A bis Z unterhalten, was das Zeug hält, damit wir auch ja nicht enttäuscht sind. Von einer Täuschung in die nächste gezogen werden und sie immer auf so einem Niveau halten, denn du bist als Konsument von Enttäuschungen ein brauchbares Individuum. Enttäuschung heißt dein Leben in die Hand nehmen und sagen, verdammt nochmal, ich will raus aus diesem Roboter, ich will raus aus dieser Kiste, ich möchte herausfinden, wer ich bin. Und das kann dir kein Film vermitteln, das kann dir kein staatliches Institut vermitteln, kann dir kein Guru vermitteln, kann dir niemand vermitteln, sondern dein eigenes Selbst. Und wenn ich hier sitze, dann nur als dein liebendes eigenes Selbst, was diesen Mund benutzt, damit du deine Ohren, die meine Ohren sind, dieses wahrnehmen. Wir sind ein und dasselbe. Hier sitzt nicht jemand, der dich auf irgendetwas, was du nicht wüsstest, aufmerksam macht, sondern dir Mut gibt. Mach weiter. Geh weiter. Hör da nicht auf. Nimm auch Enttäuschungen gerne an. Enttäuschungen müssen sein, wenn du auf dem Weg zur Enttäuschung, zur größten Enttäuschung bist. Die größte Enttäuschung ist ein großes Landen bei sich, jenseits von allem Bedürftigen, Gebettelten. Denn oft ist es doch, wie du so schön sagst, auch ein Suchen nach der Liebe in einer Partnerschaft, die eigentlich diese tiefe Suche, dieses tiefe Verlangen nach Liebe nicht erfüllen kann. Das Problem liegt nicht in der Partnerschaft, das Problem liegt im Objekt der Suche. Wir können das, was wir brauchen, letztendlich in niemandem anderen finden. Das ist die Herausforderung und auch das Glück gleichzeitig. Daraus logisch schlussfolgern heißt es, dass wir es bereits besitzen haben. Was könnte das sein? Darum geht es im Satz an. Und darum geht es auch, alle Enttäuschten, wie heißt es so schön, alle Enttäuschten der Welt, aller Welten kommen zu mir. Alle Enttäuschten kommen zu mir.
Familien sagen, die ich nicht brauche. Man hat natürlich alles versucht, was man konnte, und die Bibliothek, die man geben konnte, das ist irgendwie nicht das, was ich brauche.
Weißt du, was ich gerade brauche? Komm mal her.
Kommt mal hier zwei nochmal.
Stärker, stärker.
Und jetzt einmal einatmen und beim Ausatmen gibst du mir nicht den schönen großen Ruf. Ja.
Wo war man stehen geblieben? Bei der Liebe war man stehen
geblieben.
Nun kapiert es ein für alle Mal: Liebe ist etwas, mit dem wir ausgestattet hierher kommen. Hört mir gut zu. Wer Ohren hat, der möge hören. Wer Täuschungen liebt, der möge weiter nach Täuschungen suchen. Mit der Fähigkeit zu lieben, mit Wahrheit, Bewusstsein, sogar Liebe zu verschenken, so viel Liebe im Übermaß, mit so viel Liebe im Übermaß ausgestattet, betreten wir hier diese Ebene, dieses Dasein, diese Manifestation, diesen Körper. Wir sind nicht als Bettler hierher geschleudert worden, die dann mühselig nach dem Partner ihres Lebens suchen und den auch noch finden müssen. Ich habe neulich jemanden im Satsang gefragt, meinen Seelenpartner suche ich. Meine Antwort ist immer die eine und dieselbe. Finde erstmal dich selbst und danach den Seelenpartner. Finde erstmal dich selbst. Danach wirst du deinen Seelenpartner gefunden haben, den vermeintlichen. Sei ein Geschenk, dann diese Liebesfähigkeit mit jemandem zu teilen, ist ein Geschenk. Ist ein wunderschönes Geschenk. Stell dir vor, zwei Menschen, die im Überfluss der eigenen Liebe baden, die sich selbst liebend, fühlend, erfahrend an den anderen weitergeben können. Welch Segen! Du brauchst den anderen nicht. Wir sind nicht hergekommen, um den anderen zu benötigen und zu brauchen. Das ist eine Form von Minderwertigkeit, mit der wir leider jeden Tag verbringen, nach unserem Seelenpartner zu suchen. Das ist der Minderwert. Das ist unserer Spezies, unserer inneren Bestimmung nicht gerecht. Das ist dumm. Das ist schlichtweg dumm, davon auszugehen. Wir sind liebende, fühlende, kreative, bewusste Wesen. Finde erstmal das in deinem eigenen Herzen, was dich absolut zufriedenstellt, vollkommen macht. Und dieses Etwas ist kein Objekt. Und jetzt wird es spannend. Also es wird nicht ein Lottoschein sein. Endlich mein Sechser mit Zusatzzahl. Es wird nicht eine unerwartete Tante in New York sein, die verstorben ist und die ein Hochhaus vermachtet hat. Und dergleichen. Wird auch nicht eine Erfahrung mystischer Dimension sein, wo du eines Morgens aufwachst und alles war eins. Ich sag dir, wenn das passiert, dann dauert es nur ein, zwei Stunden, bis das eins zu zwei wird, zu drei wird, zu vier wird, zu fünf wird. Da wo die eins ist, sind die zwei nicht weit. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Erst wenn die eins verschwindet, ist Ruhe im Karton. Viele suchen an dieser Einheit. Was für ein Stress. Es ist viel einfacher, meine Liebe, es ist viel einfacher. Diese Liebe zu fühlen und zu erfahren, heißt nicht, dich nach ihr zu verzehren. Das heißt nicht, sie in irgendeinen Partner zu suchen. Sondern in diesem Moment, und es ist immer nur dieser Moment, in dem es möglich ist, still zu sein. Nach innen zu gehen. Wie kann es denn sonst wahrgenommen werden, wenn wir mit offenen Augen, mit offenen Ohren, mit offenen Händen grapschend durch die Welt fühlend sie sehen und fühlen und erfahren möchten? Das geht nicht. Wir werden nur Menschen und Objekte damit kennenlernen. Der Weg geht enttäuschend nach innen. Und der Weg zur Wahrheit ist mit einer Desillusionierung nach der anderen gepflastert. Merkt euch das. Desillusionierung. Eine nach der anderen. Alles ist Illusion, was du hier erlebst. Nichts gegen die Illusion. Daraus folgert, heißt nicht, dass wir diese Welt verdammen sollten. Diese Welt ist wunderschön. Aber die essentielle Liebe, die essentielle Wahrheit, essentielle Schönheit, essentielle Ästhetik, essentielles vollkommenes Sein ist im eigenen Herzen. Und das ist das große Geschenk. Leb, erfahr und wissbar im eigenen Herzen in der Stille. Bemüht bitte euren Partner, euren zukünftigen oder euren jetzigen nicht, euch das zu geben, euch zu erfüllen. Liebt ihn, so wie er ist. Seht ihn, so wie er ist. Lasst ihn, so wie er ist. Damit ihr so gelassen werdet, wie ihr seid. Das hat nichts mit dem anderen zu tun. Gebt euch das, was aus eurem Überfließenden möglich ist. Wenn das nicht möglich ist, dann suche danach. Geh in Satsang, geh in Meditation, geh nach innen. Suche nach diesem Wasser. Es wird dir nicht so einfach ins Gesicht geschmissen und dann, ah, plötzlich habe ich es. Es ist ein Weg, der muss gegangen werden. Mich nur verbal zu verstehen, ist eins. Und viele begnügen sich damit, bis irgendwann der Durst so groß ist, dass man es nicht mehr verbal haben möchte, sondern existenziell, mit jedem Einatmen und jedem Ausatmen. Und das braucht Zeit. Das braucht auch Diligence im Englischen. Wie heißt es im Deutschen? Sorgfalt. Nicht nur ein ganz schnelles Hamster, sondern sorgfältig sich beobachten. Auch eigene Löcher sehen. Aha, da habe ich wieder meine Schlupflöcher. Da haue ich ab. Da im Geheimen lasse ich da irgendwelche heimliche Mädchen wachsen in mir. In Form von Bedürftigkeiten und. Bali hat recht, aber ich meine Mädchen. Das sind alles so Sachen, die jeder in sich gucken und sehen muss. Ich lade jeden ein, ich bin ja nicht zum Zeitverschwenden da, auch nicht für meine persönliche Belehrung oder deine Belehrung. Ich bin eine offene Einladung, dir selbst in dem, was du bist, zu begegnen. Und wenn ich nicht recht habe, dann fordere mich heraus. Ich liebe die Diskussion, ich liebe das aktive, lebendige Herausfordern. Ich bin hier ein lebendes Beispiel, nimmt mich nicht als ein Buch, das euch nur was Weises sagt. Ich habe selber schon gesagt, ich habe Bücher gelesen und habe gemerkt, es hat damit nichts zu tun. Bei sich anzukommen hat nichts mit einem Wissen zu tun. Es ist ein existenzielles Gefühl von ach, nach Hause kommen. So wenn du dich hinlegst und schläfst, ungefähr so, wenn du müde vom Tag bist und dich auf dein Kissen legst, ungefähr so ist, wenn Gott zu dir kommt, wenn Liebe zu dir kommt. Einfachheit zu dir kommt, Sicherheit zu dir kommt, du spürst es, jede Zelle in deinem Körper weiß es, das ist es, das ist es. Ich lade euch ein, fragt mich, bohrt nach, bohrt, bis ihr das eigene Wasser im Herzen findet. Mit Belehrung ist es nicht getan. Genau, das ist wunderschön, dass du das sagst. Ich würde so gerne Liebe geben, aber ich habe es selber nicht. Das ist wunderschöne Überzeugung, ein Konzept, mit dem man sehr, sehr lange noch die eigene Vollkommenheit aufschieben kann. Das ist, woher weißt du, dass das, was du gerade gesagt hast, stimmt? Das deckt sich mit deiner Erfahrung, stimmt's? Deswegen denkst du, Schlussfolgerung, ich habe die Erfahrung gemacht, ich kann gar nicht so viel Liebe geben, ich brauche es selber, also habe ich sie nicht. Das nennt man ein Konzept. Mit diesen Konzepten zum Beispiel lädst du immer mehr die gleiche Erfahrung, die dieses Konzept bestärkt, immer wieder ein. Bis man merkt, wer ist der Kreierer dieses Konzepts? Das bin ich nicht, das ist nicht Jesus, das ist nicht die Blumen, das ist nicht das Wasser, das ist nicht der 3. Novemberwetter, das bist du. Ein geheimes Interesse hält dich in diesem Konzept fest. Man hält auch an einem selbstzerstörerischen Konzept nicht ohne heimliches Interesse fest. Selbst zu leiden ist oft ein selbstkreiertes Konzept, was ein bestimmtes Interesse verbirgt. Man leidet so schön. ist alles so sinnlos. Es bringt alles nichts. Es hat auch ein bisschen Interesse, weil ein Teil von uns, ich meine nicht dich persönlich, meine Liebe, sondern deine Frage bezieht sich auf den Rest der Menschheit. Der Rest der Menschheit, Krone der Schöpfung, gesagt, ich würde dir so gerne Liebe geben, hey, aber ich brauche sie doch selber. Ich brauche doch selber so viel davon. Woher nehmen wir nicht stehlen? Und kategorisch die Antwort auf deine wohl bei mir gelandete Frage heißt kategorisch, nimm dir Zeit für dich, forsche wirklich nach, ob das wirklich stimmt, dieses Konzept, dass du so viel Liebe gar nicht hast, um sie überhaupt zu geben, sondern eher ein Gefäß, das gerne Liebe aufnehmen würde. Ein Gefäß, in Indien vergleicht man das oft mit einer Bettelschale. Mein Meister hat mir gesagt, schmeißt eure Bettelschalen weg. Schmeißt alle eure Bettelscheine weg. Ihr braucht nichts von niemandem. Du brauchst zum Beispiel den Sauerstoff gerade nicht. Der wird dir von alleine zur Verfügung gestellt. Den gebe ich dir nicht. Ohne diesen Sauerstoff würdest du nicht mal sagen können, ich brauche weh. Würdest du nicht mal so viel Luft haben, um das zu sagen. Das heißt, das Leben unterstützt dich, gibt dir Kraft, gibt dir Energie. Ist noch existenzieller als das, was du sprichst. Was du sprichst, ist von hier nach oben inexistent. Was ist mit all diesem hier unten? Deine Verdauung, dein Herz, dein Puls, deine Beatmung. Was ist mit dieser existenziellen Wahrheit? Machst du das? Alles Liebe. Alles zu dem gewordene Liebe, was du bist. Und es wäre, du würdest mir einen riesen Gefallen tun, wenn du mir nicht glaubst. Sondern es in der Tiefe deines eigenen Forschen selbst. Erst dann ist die Reise wirklich erfüllend und glücklich beendet. Wenn man, ich gebe dir nur eine Richtung. Ich gebe dir eine Richtung. Den Weg musst du gehen. Dass ich den gegangen bin, wird dir nicht mehr helfen. Ich lade alle ein, geht diesen Weg. Forsche. Dein Wasser würde ich sättigen, nicht das Wasser irgendjemand anderes. Ich war lang genug bei Meistern gesessen, um das mit größter Autorität sagen zu können. Und wenn mich mein Meister nicht in diesen Brunnen geschmissen hätte, um dazu ersaufen, hätte ich nur davon beschreibend berichtet. Und ich habe hier einige Freunde, die kommen immer wieder zu mir. Manche aus der Ferne mich fragen, erstmal ist auch gut, um den Verstand mit Interesse sozusagen beantwortet haben möchten. Und einige wagen sich sehr nah an den Brunnen. Und manchmal schubse ich die auch rein. Aber bis an den Brunnenrand musst du schon selber kommen. Manche schmeißt wo ganz weit weg eine Angel, wo ganz weit weg fliegen. So offene Böttiche und da steht drin, bitte etwas Wasser. Ich gebe das Wasser und sage, jetzt Wasser da, kannst du reinziehen. Und die holt sich das Wasser, trinken das Wasser und sind ganz glücklich. Und ich sage wirklich, hier kommt niemand hierher als Bedürftiger. Wir sind im wahrsten Sinne die Quelle aller Liebe, die wir brauchen, sind wir auf zwei Beinen. Und das ist das Herausforderndste und das Traurigste, dass wir es nie realisieren. Im Grunde genommen ist jeder brutal sehr traurig drüber. Einmal habe ich meinen Meister weinen sehen darüber. Er hat eines Morgens im Satsang geweint, dieser ...85-jährige Buddha, Papaji Lakna. Der kam zum Satsang und irgendwann eine Frage da, von jemand, der schon 2 Jahre da war, Papaji, I don't know how to deal with this sadness and these tears. Und Papaji guckt ihn an und er wurde zu dieser Traurigkeit, er wurde zu diesen Tränen und er fing an zu weinen und er konnte den Satz einfach nicht mehr zu Ende führen. Wir mussten ihn dann nach Hause bringen, weil er konnte einfach nicht mehr. Er weinte. Ich habe ihn auf dem Hauseweg, ich habe ihn nach Hause gefahren im Auto und gefragt, Papaji, what happened? What's up? hat er gesagt, so much useless sadness. So much useless sadness. Ach, so much useless sadness. Wir sind nach Hause und haben ein bisschen Chai getrunken. Und dann habe ich mir dann die Füße massiert. Wir haben es in der Hand. Wir haben es alles in der Hand. Wir sind Schöpfer unseres Schicksals, unseres Lebens. Also all das, was wir erfahren, auch das haben wir kreiert. Wir sind nie Opfer unserer Umstände. Wir sind auch nicht Opfer eines Planeten, der zufällig verschmutzt. Seht ihr denn das nicht? Genau das, was wir der Erde antun, tun wir uns selbst an. Wir sind jetzt nicht plötzlich Opfer einer Umweltkatastrophe, eine der anderen Reaktionen. Wir sind tatsächlich Schöpfer dessen. Und das Gleiche tun wir auch mit uns selbst an, mit unserem Körper, auf allen Ebenen, unserer Seele, unseren Emotionen, unseren Gefühlen. Wir sind keine Bettler. Wir sind keine Opfer einer Welt, die immer mehr dreckig wird und verschmutzt wird, sondern wir sind tatsächlich diejenigen, die diese Welt unwissend zu diesem Abgrund treibt. Inwieweit unsere Unwissenheit vor den Akasha-Richtern als Grund zur, wie heißt es, wenn man unschuldig ist, weil man es nicht weiß, inwieweit das anerkannt wird, das sei noch dahingestellt. Ich appelliere immer noch an unsere tägliche Selbstbeantwortung. Du bist verantwortlich für dein Glück, für dein Erwachen, für deine Zufriedenheit, deine Vollkommenheit, für all das. Und das ist kein großer Job. Das ist kein großer Job. Yes.
Mich interessiert es, dieser nicht große Job. Wie mache ich das in einem Alltag, der durchgetaktet ist, der Kinder sind vor Arbeit, ist so ganz konkret, das ist nicht nur ein bisschen im Kopf, sondern was sagst du mir für praktische Übungen? Was?
Wunderbar. Praktische Übung gibt dir jeden Tag innerhalb dieser Zeit 15 Minuten nur. Habe ich einigen Freunden auch schon verschrieben. 15 Minuten, wo es niemanden anders gibt, außer dich und diesen stillen Moment, in dem nichts geschieht. Und wenn es diese 15 Minuten nicht geben sollte, dann sind es 7,5. Wenn es diese 7,5 nicht gibt, dann mach 3 draus. Aber die gibt es. Dann bleib halt ein bisschen länger im Klo. Schließ es um. Wo ist der Ort? Tatsache ist, dass wir genügend Zeit haben innerhalb dieses ganzen so gestressten Alltags. Was glaubst du, was für gestresster Alltag die Leute gerade in Syrien erleben, die gerade jeden Tag 5 Bomben auf den Schädel bekommen? Die haben auch ganz schön Stress. Lass uns nicht mehr herumdiskutieren. Unser Leben hat natürlich strukturierte Zeiten und dies und dies und dies und dies und dies. Wir leben in einem Überfluss von materiellen Gütern, auch von zeitlichen Gütern und erlauben uns selbst in diesem Überfluss sogar immer noch einen Überfluss auch an Stress zu erfahren und zu erleben. Da ist niemand anderes dran verantwortlich als uns selbst. Auch hier sind wir selbst aufgerufen, innerhalb dessen, was dich stresst, in dem strukturierten Tagesablauf, der dir die Luft zum Atmen sogar nimmt, zu sagen, hey, Moment mal, ich halte diesen Zug an, da läuft irgendwas verkehrt. Ich spüre deinen Schmerz da drin, ich spüre deinen Schmerz, deswegen sage ich dir, du hast die Möglichkeit zu sagen, hey, ich stoppe diesen Zug. Ab jetzt werde ich jeden Tag in diesem Zug mich 20 Minuten still in die Toilette setzen, wenn möglich, und da schreibe ich drauf, nichts zu haben, nicht zu sprechen. Gib dir diese Zeit, du hast es verdient, du kannst es in Einrichtung, jeder kann es in seinem Leben einrichten, es gibt immer diese Möglichkeit. Erst einmal, damit überhaupt ein- und Ausatmen passieren kann. Wir sind in so einem gehetzten, unnötig gehetzten, strukturierten alltäglichen Ablauf, den wir uns auch selbst kreieren. Wir können innerhalb dieses strukturierten und gehetzten, wir können für solche Ruhephasen sorgen, solche Oasen der Stille und des Friedens sorgen. Das ist Schritt 1. Schritt 2 besteht darin, dass du alles, was du machst, mit mehr Präsenz und Bewusstsein machst. während du gestresst bist, zum Beispiel alleine dir das vergegenwärtigen, zu vergegenwärtigen, wird den ganzen Stress entweichen lassen. Selbst wenn man gestresst ist, mit dem Stress sagen, ich bin gestresst, wird den Stress vor dem Stress wegnehmen. Viele haben Angst vor der Angst, haben Stress vor dem Stress oder wegen dem Stress und geben sich das nicht mal zu. Selbst in einem Moment des Angespanntseins sagen, ah, jetzt bist du aber ganz schön angespannt. Sofort werden die Schultern locker. Sofort ist dieses eiserne Band um das Herz gelockert. Oh, sofort. Denn alles in uns schreit nach, komm her, ich bin doch hier. Und es ist dein eigenes Selbst, das nach dir schreit. Selbst wenn du drei Kinder gleichzeitig die Pampers wechselst, du bist immer da. Du bist diejenige, die dir die Entspannung geben kann. Und mit welchen Mitteln? Mit Bewusstheit. Werde dir dessen zumindest bewusst. Mir geht's nicht gut. Das beste Mittel ist, ein besser wird. Ich lebe in einer unzufriedenstellenden Beziehung. Das beste Mittel ist, eine bessere Beziehung geben kann für dich. Ich bin zu sehr gestresst. Das beste Mittel ist, Stress loswerden kann. Losgelassen werden kann. Immer mit der Wachheit und Bewusstheit. Und dass du dies jetzt gerade gesagt hast, ist der erste Schritt zu dem, dass es sich ändern und bessern darf. Sich das wirklich von innen her eingestehen, sehen, wahrnehmen. Erleuchtung und Erwachen ist nicht ein partieller Teil des Menschen, der plötzlich ins Licht eintaucht, sondern der ganze Körper, jede einzelne Zelle leuchtet im Tanz dieses neuen und gleichzeitig alt wohlbekannten Gefühls von Präsenz. Plötzlich ist alles darf sein. Stress darf sein. Sogar Tod darf sein. Krankheit darf sein. Eine Akzeptanz dessen, was sein darf. Selbst wenn du sagst, ja, der Stress darf sein, ich bin gerade einfach in dieser Situation, mit diesem Ja, er darf sein, ist der Stress schon um 50% niedriger. Meine Nerven dürfen angespannt sein, weil ich mache einfach ständig diesen und diesen und diesen Fehler, dass ich einfach 5 Sachen auf einmal machen möchte beispielsweise. Entstresst das ganze System. Wir haben aber so gelernt, den Stress nicht haben zu wollen. Wir sehen uns nach einer Entspannung und werden uns nach der Entspannung sehnen, verkrampfen wir uns so in dieses Sehnen hinein, dass noch ein neuer Stress daraus resultiert. Ich empfehle erst also Status Quo angucken, dir zugestehen, oh, das ist es, das möchte ich eigentlich nicht, das tut mir weh, das ist nicht gut. Und gib dir dafür nur täglich noch nur den Rahmen von 15 Minuten. Ich habe als junger Student, damals war ich in Düsseldorf und habe Psychologie und Medizin studiert, irgendwann hatte ich so eine Phase, und das ging so 2-3 Jahre, wo ich keinen einzigen Tag verpasst habe. Ich habe es erstmal so als, das kam aus mir selber heraus, so ein Bedürfnis, jeden Tag 30 Minuten mit mir selbst zu verbringen, wo ich nichts las, nichts trank, nichts aß, auch nicht meditierte, nichts machte, kein Yoga, kein nichts, gar nichts. Wir haben alle eine wahnsinnige Angst vor diesem großen Nichts. Eine Riesenangst. Und wisst ihr, was Shiva im Indischen, wir werden nachher heute Abend Om Namah Shivaya singen. Viele wissen nicht, was Shiva bedeutet. Meine Sohn ist ein Gott, der hat keinen Bart und hat immer blaue Augen, rote Augen vom Kiffen. Shiva heißt das, was nicht ist. In all unseren Aktivitäten verpassen wir immer das, was nicht ist. All das, was wir hier erfahren. Körper, Beziehungen, Stress, kein Stress, Entspannung, Erleuchtung, Beleuchtung, Unterleuchtung, all das, was wir hier erfahren können, hat immer damit zu tun, dass wir hier sind. Das braucht ein Körper, es braucht sein. Der größte Teil des Universums und der Existenz besteht eigentlich aus einer riesigen Portion von Leere, Shunyata, Buddha hat es Shunyata genannt, Nirvana, Shunyata, nichts. Wenn man das ganze Universum und in Vigyan Bhairav Tantra hat Shiva seiner Gattin Parvati gesagt, dass das ganze Universum, meine Liebe, weil sie hat ihn gefragt, woraus besteht denn alles? Woraus? Aus Liebe? Sagt, hat er gesagt, wenn man das ganze Universum, das riesige Universum zusammenführt und zwischen den zwei Händen zu einem Ballen zusammen verdichtet und dann noch weiter verdichtet und noch weiter verdichtet und noch weiter verdichtet. Stell dir mal vor, ganz Universen, Galaxien, ist dann so viel übrig geblieben, dass auf einem kleinen Ende meines kleinen Zeigefingers, Fingernagels Platz hat. Und das kann ich dann auch wegpusten. Ein Riesenspektakel um ein existenzielles Nichts. Daher Spiritualität, Erwachen, Religiosität, Wirklichkeit, all das hat mit einer Anfreundung mit diesem großen Nichts zu tun. Und wieso empfehle ich denn vielen Menschen, dass sie einfach mal 15 Minuten nichts tun? Dass sie sich einfach anfreunden mit etwas, was riesig ist. Dieses Etwas, was wir sehen, hat Farbe, hat Klang, hat gut, schlecht, Urteil, existiert jetzt, danach nicht, ist immer, was unsere Augen trüben lässt, täuscht. Der Existenz und wirkliches Sein, diese Liebe, von der ich spreche, ist das, was all unsere Mühe, all unsere Körper, all unsere Errungenschaften zu sich nimmt. Und es ist weg, es ist tatsächlich nichts da. Und dieses Nichts spricht gerade. Dieses Nichts lacht. Dieses Nichts ist jetzt gerade. Dieses Nichts kann jederzeit in das Sein gehen, jederzeit in sich selbst als Nichts ruhen. Da ist auch kein Stress da, dass du es immer wissen musst. Erleuchtung kannst du nicht immer haben, denn das Nichts, da ist nichts zu haben. Eine von dieser großen Erleichterung spreche ich. Und viele verstehen mich immer miss und meinen Erleuchtung. Erleichterung heißt immer noch spirituell ein Zustand irgendwie zu erreichen, verstehen. Nein, der Erreicher muss weg, der Versteher muss weg. Was übrig bleibt, ist das, was eigentlich real ist. Ein riesiges, unbekanntes, wohlwollendes, liebendes, tanzendes, fröhliches, herzerfrischendes Nichts, aus dem Universum entstehen. Ich versuche also in all meinen Satsangs, in all meinen Belehrungen mit Doppel-E oder mit EH, nur dieses eine, euch dieses Nichts näher zu bringen. Freunde dich mit dem Nichts an. Wenn du etwas machst, siehst du denn nicht, dass dieses Etwas in Raumzeit nur existiert, also zeitlich, räumlich begrenzt ist? Wenn du einen Kuss erfährst, ohne den Kuss jetzt niederzudrücken, er hat Anfang und Ende. Spätestens, wenn deine Lippen nicht mehr da sind, ist auch eine Frage von Zeit, dass die Lippen da sind. Wie lange hat man denn so ein paar Lippen? 80 Jahre, 90, 100 Jahre. Genieße also den Kuss, solange du deine Lippen hast. Nichts gegen das Nichts. Aber wisse, all das, was du erfährst, alles, was du erfährst, ist ein großes, riesiges Nichts, das sich als etwas verkleidet. Verstehst du? Ein praktisches Beispiel, du bist Mutter. Wir tun alles für nichts letztendlich. Am Schluss kriegst du vielleicht ein Dankeschön, eine Anerkennung. Vielleicht, wenn du Glück hast, aber nicht, weil das ist garantiert. Sollen wir jetzt das plötzlich dann loslassen, aufhören? Wofür leben wir? Wofür zahlen wir uns für Miete? Letztendlich auch für nichts. Wofür? Also sich freundlich mit einer Realität anfreunden, die wir immer verdrängen. Deswegen gibt es auch speziell in dieser Kultur so eine Riesenangst vor Krankheit, Tod. Freunde dich doch mit deinem eigenen Ende an. Dann ist das, was hier geschieht, eine wahre Freude. Noch gibt es mich. Ach, noch kann ich hier atmen. Das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Ja, du lebst nicht gerade in einem Land, in dem Nichtstun sehr groß in den Tagesnachrichten und in den Heute-Nachrichten propagiert wird. Aus nichts entspringt aber alles. Aus purem Nichts entspringt alles. Aus purem Nichts entspringt dieses ganze Leben, die ganze Welt. Freunde dich also mit Shiva an. Shiva, das, was es nicht gibt, das, was nicht ist. Annommen, unwissbar, unkennbar. Wortlos. Und guck, wie viele Worte dieses Wortlose benutzt. Wie heißt du?
Pia.
Pia. P-I-A. Wunderschönes Wort, ja, wunderschönes Wort. Ja. Yes.
Fühlt sich gerade nach einem Stichwort an, Namen.
Namen?
Namen. Ich war bei einem Workshop mit David Magis letztes Wochenende und war in einem Gespräch mit jemandem über meinen Namen und erzählte ihm, dass ich den gar nicht mag und noch nie mochte, noch nie in Verbindung war. Und sie meinte dann so, ja, wie wär's denn? Dann wird es doch vielleicht Zeit für einen spirituellen Namen. Ich, ja, witzig, und dann einen Tag vorher, ich erinnerte mich, dass ich darüber nachdachte, gar nicht wirklich bewusst. Ein paar Stunden später gab sie mir dann einen Zettel und schrieb, dass der Satsang heute ein wichtiger Schritt wäre zur Erlangung eines spirituellen Namens. Deswegen bin ich hier. Ich habe keine Ahnung,
was. Ich bin der gleichen Meinung. Wir sind uns schon mal einig. Yes.
Und irgendwie, ich fand es jetzt gerade witzig zuzuhören mit dem Nichts und Entspannung und irgendwie.
Wie heißt du bislang?
In meiner Geburtsurkunde steht Michael und ich habe mich irgendwann angefangen, einfach nur noch Micha zu nennen.
Wir haben einige Michaels hier gehabt. Komm her, es ist Zeit.
Ja?
Ja. Dieses Nichts wird wird dir tatsächlich diese Frage am besten beantworten, nicht Pali. Dieses Nichts findet Wege von Sprache, findet Lösungen, die ein denkender Verstand, ich könnte jetzt als Psychologe dir antworten und dir psychotherapeutische Lösungen anbieten, wie du als Nichts hier sehr, sehr gut durchkommst sozusagen. Das ist alles nur verkopftes Wissen. Was ich weiß, ist, wenn du immer mehr Nichts einlädst, wird dieses Nichts genau das Richtige sagen, sprechen, tun, vertrau immer mehr darauf. Wissen, das, was wir machen, hat eigentlich, ist eigentlich für nichts, ist für die Katz. Wir leben eigentlich auch für nichts. Wofür leben wir denn hier eigentlich? Wofür? Viele meinen, wir kommen hierher für dieses, für jenes, für das. Eigentlich rein physisch hat dieses Leben keinen großen Sinn. Wir kommen hierher als erfahrenes Bewusstsein, als Seele des Universums, die sich in so vielen einzelnen Individuen aufteilen, immer die gleiche Seele ist, ein und die gleiche Seele, um letztendlich ihr eigenes wahres Wesen in einem orgiastischen Selbsterkenntnisprozess zu sehen und, mein Gott, nach Hause zu kommen. Und wenn das auch nicht jetzt in diesem Leben geschieht, das würde in irgendeinem zukünftigen Leben geschehen, denn uns treibt es, jede Zelle weiß, wo sie herkommt. Aus diesem Nichts kommen Zellen, Körper, blonde Haare, braune Haare, rote Haare, die ganze und das ganze Universum. Lerne diesem Nichts immer mehr zu vertrauen. Während du tatkräftig in einem Projekt arbeitest, bedenke auch das Ende des Projekts. Bedenke auch das Ende des Erfolgs. Bedenke auch das Ende des Lebens sozusagen. Dann ist dieses Leben leichter. Lass uns nicht das Ende immer wegschieben. Während du in einen Kuss dich vertiefst und verschmilzt und weggegangen bist, verneine nicht auch das Ende dieser Erfahrung. Das ist das wahre Nichts, wo der Anfang und das Ende zusammenkommen. In Wirklichkeit gibt es nämlich gar keine Raumzeit. Wir erdenken uns das alles nur. Es gibt weder Raum noch Zeit. Sobald irgendwas in die Manifestation kommt, kommt sofort Raum, Zeit und noch viele Dimensionen dazu, um diese Illusion, die wir hier erleben, möglich zu machen. Lade immer mehr dieses Nichts in deinem Herzen ein. Nicht als negativ, das ist wunderschön. Das ist nicht ein pessimistisches Nichts. Nicht ein deutsches Alles für nichts. Das war alles wieder nichts. Schon wieder nichts. Und den Satz sagen wir auch schon wieder nichts. Worum ging es um nichts? Das macht der Verstand gerne so. Das ist unser größter Freund. Und die größte Kraft kommt aus diesem Nichts. Das größte Glück kommt aus diesem Nichts. Wissen, Lösungen, Selbstgewahrsein, Freude, explosive, orgiastische Freude. Wissen, was genau in diesem Moment zu tun ist, ohne dass du nötig bist, auch aus diesem Nichts. Es spricht sich, es lebt sich, es tut. Höre, lerne auf dieses Nichts immer mehr zu hören und ihm zu vertrauen. Das ist das, was ich dir in tiefster Demut und Freundlichkeit meinem eigenen Selbst in dieser Version sage, mach es. Leide immer mehr dieses Unbekannte. Wo kommt der Atem her? Woher wissen wir, wo der Atem herkommt? Guck mal, wir werden beatmet. Wo kommt das her? Wo kommen wir her? Na, du weißt, mein Vater war Herbert, seine Frau hieß Sabine, die sind ins Bett, und dann flossen irgendwelche Flüssigkeiten, und dann kam ich. Wo kommen dann die Flüssigkeiten, die diese produziert haben? Alles aus diesem großen Unbekannten, aus dem Manifestationen kommen und wieder gehen. Gott ist kein kleines Spiel, das man am Wochenende erfährt und am Montag wieder seine eigenen Trips wieder leben kann, seine eigenen Wirklichkeiten wieder erfährt. Am Wochenende ist man im Satsang und am Montag ist man wieder in der Wirklichkeit. Lade ihn ein, überall hin. Überall in deiner Krankheit, in deinem Nichtwissen, kommuniziere mit deinem Nichts, mit diesem. Heute haben wir es Shunyata genannt, Nichts. Manchmal nenne ich es Guruji. Für mich ist mein Guru genau das Gleiche. In dieser Form sehe ich meinen Guru. In diesem Nichts sehe ich ihn, Ramana, Osho, Papaji, dein Selbst. In so viel Form sehe ich nur das eine. Meine Augen sehen zwar diese Spiegelungen, weil der Grund, dass ich dich überhaupt sehe, ist, weil du das Licht behinderst gerade. Weißt du das? Das, was reflektiert, das, was nicht durch dich durchscheint, das wird in meiner Netzhaut auf das optische Teil des Hirns reflektieren. Und ich nehme dich dann so in dieser Form wahr. Aber das, was du bist, meine Augen können es nicht sehen. Aber mein Herz kann das sehen, weil wir das Gleiche sind. Alles, was wir sehen, ist also eine Behinderung der Lichtstrahlen. Das ist alles. Da, wo Licht nicht durchgeht, das kannst du sehen. Und da sind wir so stolz darauf. Wunderschön. Lade immer mehr dieses Licht ein. Freunde dich damit an. Dann wird die richtige Lösung zum richtigen Moment, zur richtigen Situation passend erscheinen. Wie ein Geschenk aus dem Nichts. Denn wenn du es weißt, hast du es vorher selbst kreiert. Yes, da war noch jemand?
Mich hat jetzt gerade das Nichts beschäftigt, weil im Deutschen ist es ja oft so, dass es heißt, von nichts kommt nichts. Und ich selber merke oft, dass ich genau zwischen den zwei Welten bin, zwischen man kann sich gehen lassen, alles, was für einen gedacht ist, kommt zu einem, und zwischen mir nichts tut, dann kommt es auch nicht zu mir. Und das, da bin ich dann auch eingespannt und bin dann eher wie so auf der Hutschnur, bin ich jetzt auf der Seite, dass ich was tun sollte, oder soll ich dann eher abwarten, dass es zu mir selber kommt und es fühlt sich und fügt sich alles zusammen.
Und das deutsche Mantra, von nichts kommt nichts, ist eine hochpessimistische und das Philosophie, und die passt sehr gut auch in die Philosophie der Lanza. Die wussten, wenn man nichts kämpft, dann erreicht man auch nichts. Das ist eine sehr zweischneidige Sache. Ich würde sagen, von nichts kommt alles, inklusive dem Nichts. Nichts ist die Quelle all dessen, da kommt alles her. Jeder Apfel, jede Birne, jeder Buddha, jede Hose, jedes Ding, was du siehst, kommt letztendlich in seinem Ursprung aus dem Nichts. Und das ist glücklicherweise mittlerweile eigentlich auch in der Wissenschaft angelangt. Du kannst, wenn du mit einem Physiker sprichst, auch gar nicht mehr von Materie sprechen. Er würde auch gar nicht mehr sagen, die Materie ist aus lauter Atomen zusammengesetzt, sondern die subatomaren Teilchen, die da sind, können auch nicht mehr als Materie definiert werden, sondern nur als schwingende Energie. Also das Etwas, was in Schwingung ist und dann diese Formen kreiert, die wir dann in sichtbarer Form wahrnehmen können, also inklusive dessen, was sich hart und fest anfühlt, Metall, Stein, all das letztendlich, auch in einem Granit, besteht aus undefinierbaren, noch nicht klar definierbar, aber als schwingende Energie im kleinsten Teil von uns beschreibbar, auch wissenschaftlich beschreibbar, ist tatsächlich so. Das haben Menschen, die nach innen geblickt haben, ohne solche Mikroskope zu haben, genauso beschrieben, wie es jetzt mittlerweile auch von der modernen Physik beschrieben wird. Das ist nichts Pessimistisches, sondern die größte Kraft des Atoms liegt auch in der Mitte, da wo eigentlich nichts ist. Kernschmelze, Kern, auch was wir natürlich damit machen, die Menschen denken immer, wie kann man auch das irgendwie nutzen? Das Nichts muss doch für irgendwas zu Nutze sein. Damit kann man doch, mit nichts haben sie dann Atombomben kreiert. Letztendlich mit dieser Kraft des Nichts ist die größte explosive Kraft auch in materieller Form produziert worden. Und ein Heisenberg und auch Einstein, die waren so traurig darüber, dass ihre Entdeckung so missachtend missbraucht wurde von den Militärs, weil eigentlich ging es ihnen um Wissen, um Entdecken. Aber wenn man das Ganze praktisch auch, was ich jetzt hier vermittelt, verstehen möchte, ist man auf dem Holzweg. Ist eine existenzielle Realität, die jeder, der meditiert und sich auf dieses Nichts einlässt, spürt. Mensch, selbst dieses, guck mal, diese Frage, eine wunderschöne Frau, die vor mir sitzt. Wie heißt du?
Corinna.
Corinna. Ich bin Sanskrit vorbelastet. Das ist tatsächlich die Vollkommene. Ich sehe nur das. Ich muss mir verzeihen, das ist so. Jeder hat seine Schwächen. Corinna, lass dich von diesem Nichts immer mehr einladen in deinem, du hast eine wunderschöne, intelligente, weise Frage gestellt und ich sehe, dein Herz ist so intelligent wie dein Verstand und beide haben als Wurzel eine große, einladende, friedliebende, friedliche, freundliche, flüsternde Sprache, die sagt, dich aus. Es ist eine existenzielle Einladung. Erleuchtung ist nichts anderes als ein Loslassen all dessen, was man irgendwie lösen, erklären, beschreiben muss und in diesem Kern zu fallen, den wir sind. Plötzlich weißt du sogar alles, wenn du jegliches Wissen losgelassen hast. Weil in dieser Dimension des Wissens, in der wir uns übrigens bewegen seit mindestens 15 Jahren und jedes Jahr kommt eine neue App oder 20 neue Apps, die damit zu tun haben, zu denken. Ihr könnt sehen, dass auf diesem Weg kein Wissen zustande kommt. Es wird Information mehr verdichtet und vernetzt, das ja. Am Schluss kannst du aus dem Smartphone eine vegetarische Pizza vielleicht noch mit einem 3D-Drucker ausdrucken lassen. Vielleicht gibt es das mal in 20 Jahren. Drucks auf App, 3D, Pizza, Salami, Fungi, Quattro Stagioni. Auf der Ebene kann es kein Wissen geben. Denn im Wissen heißt, zu diesem Nichts zu gelangen, wo Liebe, Freundlichkeit kein Konzept und keine Beschreibung ist, sondern erfahrbar. Du spürst förmlich in deinem eigenen Wesen, wie Freundlichkeit dieses Nichts in den Zellkernen am Schwingen hält, am Tanzen hält. In Indien haben sie das sehr schön beschrieben mit dem tanzenden Shiva. Er tanzt, trunken, voll betrunken von dieser wunderschönen Energie des Tanzes. Und das kann jeder Meditierende in sich selbst finden. Denn das sind wir im Grunde genommen. Dieses einfache, tanzende, wissende, glückliche, bewusste Sein. Und dazu lade ich jeden ein. Und ich möchte auch nicht, dass mir geglaubt wird. Ich bin selbst ersoffen. Manchmal weiß ich nicht, wo meine Füße und meine Hände sind, aber die funktionieren, die tragen mich. Ich weiß nicht, wo meine Ohren sind, aber die hören, Signale kommen an. Und ich sehe. Aber der sich mit dem, was gesehen und gehört wird, immer so identifiziert hat, auch der wurde erkannt als eine Projektion, die ich vor zwischen mir und der Welt als Erfahrener vorgelagert hatte. Wenn die hinterfragt wird, löst es sich auf, auch in diesem Kern. Und Stille ist da, unbeschreibliche. In dieser Stille ist nicht nur ein Summen, nichts. Eine Potenzialität, eine Dynamik, Kraft, all das ist in dieser Stille. Daher ist für mich Musik auch immer sehr, sehr wichtig, dass sie auch aus den Momenten der Stille zusammengesetzt ist. Musik könnte man gar nicht hören, wenn es die Stille nicht gäbe. Ein Klang ist nur möglich deswegen, weil bevor der Klang kommt, ist Stille da. Alles entspringt aus der Stille. Freue dich also, solange du hier bist mit diesem Untergrund der Präsenz an. Freunde dich damit an. Er hält dich liebevoll in der Hand. Und es kann sein, dass ich einen Teil deiner Frage verpasst habe. Aber ich habe dir dennoch die Antwort gegeben.
Super getroffen, Dankeschön.
Nirgendwo gehen wir hin. Wir sind einfach nur so da. Manifestiert als Wesen, als Menschen. Aber guck in dein Herz. Guck auf das, was nicht kommt und nicht geht. Freunde dich damit an. Lade es ein. Es ist deine eigene, tiefste, wahre Natur. Es ist der Kern deines Atoms. sozusagen. Die stärkste Kraft, die du hast, besteht in diesem stillen Sein. So wie oben, so auch unten, hatte Jesus gesagt. Genau das Gleiche trifft hier auch zu. Da, wo du meinst, du bist schwach, guck mal in deine Schwäche rein. Tauch mal richtig in deine Schwäche ein. Da, wo du meinst, du bist nicht wissend, geh mal in dieses Nichtwissen. Tief in dieses Nichtwissen. Da, wo du meinst, du hast Angst, geh in diese Angst. Lade sie ein. Da, wo du meinst, es ist dunkel, geh in dieses Dunkel. Lade es ein. Und jegliche Angst vor Dunkelheit, Nichtwissensschwäche wird verschwinden. Du hast die Kraft. Damit transformierst du übrigens alles.
Ich muss kurz nachfragen, wie finde ich die Angst? Also wie kann ich meine Basis der Angst finden?
Du musst deine Kraft, deine Angst nicht suchen und finden, wenn du keine hast. Lass sie da, wo es ist.
Also ich weiß, dass ganz viel Angst da ist, bloß ich weiß nicht, wo sie genau herkommt.
Also dann lass sie da, wo sie ist. Okay, dann lass sie da sein, wo sie ist. Wenn sie kommt, dann mach das. Wenn sie kommt. Krampfhaft nach irgendwelchen psychotherapeutischen Angstlösern suchen. Was mache ich mit der Kraft, mit der Angst, wenn sie eines Tages kommt? Lass sie eines Tages kommen und dann frag mich dann. Dann möchte ich dich zittern vor mir sehen, weil dann erst wirst du es verstehen. Jetzt würden wir nur theoretisch darüber spekulieren. Du hast keine Angst. Ich sehe eine fröhliche, glückliche, intelligente, schöne Frau vor mir. Tauch da ein. Gib dir dieses Geschenk. Es ist nichts falsch an mir, ich bin gut so wie ich bin, es ist wunderschön alles so wie ich bin. Wer gibt sich schon dieses Geschenk? Nichts ist, ich bin nicht mein erster Fall. Du bist weder krank noch fehlt dir etwas. Du magst dich vielleicht so fühlen, das ist okay, das ist deine Freiheit. Das ist ein anderes Thema. Du magst dich so fühlen. Buddhas erstes Sermon, erstes Gespräch im Oberhalb von Varanasi in Sarnath, sein allererster Diskurs, der allererste Satz bestand darin, er sagte, you are what you think auf Englisch. Du wirst zu dem oder du bist das, was du denkst. Wenn du also denkst, mir fehlt das, dann fehlt es dir. Es ist so, wie wenn du einen Befehl hinausschickst ins Universum. Das hat mir zu fehlen. Das wäre so, jawohl, Liebe wird gefehlt. Weil das Universum ist nichts anderes letztendlich. Es ist nicht, normalerweise Menschen, wir nehmen die Welt so, hier bin ich, da ist die Welt da draußen und dazwischen gibt es Brücken der Wahrnehmung, Doors of Perception, Türen der Wahrnehmung. Die haben doch Anfang des Satsangs aufgezählt, physische Ebenen und in Wahrheit ist das Ganze ein und dasselbe. Das, was du denkst, das manifestiert sich. Wenn du ständig Angst hast zum Beispiel, wirst du das tatsächlich in manifestierter Form vorfinden, was dich in deiner ängstlichen Haltung bestärken wird, bestätigen wird. Wenn du dich der Liebe hingibst, der Hingabe hingibst, wird dich Liebe empfangen, wird dich Liebe liebkosen. Du wartest auf Liebe, du wartest auf Frieden. Weißt du, wie lange wir schon auf Frieden warten auf diesem Planeten? Und weißt du, wie viele Kriege wir seitdem es uns Menschen gibt, durchgeführt haben? Ich habe neulich mal so eine Statistik gelesen. Mehr als 45.000 vernichtende Kriege um des Friedens willen. Um des Friedens willen. Wir wollen ja eigentlich nur Frieden, aber es gibt immer so ein paar, die uns daran stören. Und genau das Gleiche machen wir auch mit unserem Verstand. Nach außen projiziert sehen wir die Resultate, nach innen sehen wir sie nicht. Genau deswegen lade ich euch an und jeder Buddha habe ich immer wieder eingeladen, kehrt zurück. Bringt bitte keinen Frieden in die Welt. Die Welt hat ihr nichts getan. Sie braucht einen gottverdammten blöden Frieden nicht. halte deinen blöden Frieden bei dir. Die Welt braucht auch deine nach außen geschleuderte Hilfsbereitschaft und Liebe und Caretaking und bitte säubere die Welt nicht. Halte all diesen Schmutz bei dir. Die Welt hat dich niemals gebraucht. Damit kreieren wir nur noch mehr Chaos, ob es deine Beziehung ist, dein Selbst, deine Arbeit, deine Situation als Mutter, als Frau, als Meditierende. Lerne erstmal in dir die hohe Gunst der Genügsamkeit, Zufriedenheit mit dem, was du hast, mit dem, was du bist, mit dem, was dir gegeben wurde. Fühlst du dich unerleuchtet? Dann sage vollkommen ja. Ich bin ein Unerleuchteter. Es gibt so viele Erleuchtete hier, die können mir gestohlen bleiben. Ich schließe Frieden mit meinem gottverdammten, unerleuchteten, blöden Dasein. Ich bin jemand, der alles verkehrt macht. Jawohl. Nichts kapiert, tausendmal gehört, aber immer noch nicht kapiert hat. Schließe erstmal Frieden mit dem Status quo. Aber nein, nein, du hast ja gehört, es gibt höhere, bessere Zustände. Nein, nein, du hast gelernt, wie man da hingeht und dann suchst du nach Chakren, die du reinigst und dann suchst du danach und jenen, das richtige Mantra, das richtige Gebet, den richtigen Guru. Und der richtige Guru sagt dir, shut up. Halt einfach die Klappe. Halt einfach deine Klappe. Die Welt braucht deinen Frieden nicht. Sei der Frieden, den du möchtest. Sei die Liebe, die du brauchst, du bist Liebe auf zwei Beinen. Lerne dich auszuhalten, so wie du bist. Und in diesem Lernen, dich auszuhalten, wirst du gedemütigt, weil du wirst deine Rastlosigkeit sehen. Es ist so einfach, das nach außen zu projizieren. So einfach. Ständig Hektik und Arbeit. Arbeit draußen, Arbeit drinnen. Du bist ständig in Arbeit. Wofür arbeitest du eigentlich dein ganzes verdammtes Leben? Wofür? Reichtum, Erleuchtung? Erleuchtung heißt einfach, komplett alle Arbeit an sich ruhen zu lassen. Kosmische Arbeitslosigkeit. Universelle galaktisches Nichtstun. Du bist registriert im Katasteramt des kosmischen Arbeitslosen, der Arbeitslosenliste, ganz weit oben und du rutscht Jahr um Jahr weiter nach oben, je mehr du sogar nichts machst. Und irgendwann sagt das Universum, okay, Date. Hoffnungslos. Dem geben wir die volle Ladung. Es ist alles für nichts. Und er kann es nehmen. Er kann es nehmen. Plötzlich versteht er das. Es war alles für nichts. Meine Sorgen, meine Probleme, mein Erreichtes, mein Unerreichtes, meine glücklichen Beziehungen, meine traurigen Beziehungen, war alles für nichts. Und ein großes, deswegen sagt man ja, Humor ist an der Erleuchtung viel näher dran als irgendein anderes seriöses Arbeiten an sich. Wenn er jemanden trifft, der mit herunterhängenden Mundwinkeln von Erleuchtung spricht, nimm deine Beine in die Hand. Renn so weit du kannst. Sich selbst als humorvollen, unperfekten Menschen zu sehen, zeigt eigentlich, dass du über dich stehst. Dich selbst nicht glorifizieren brauchst und musst und dich darstellen von morgens bis abends. Es geht also darum, dass du dich als Mensch, so wie du bist, erstmal akzeptierst und liebst mit all deinen Unperfektheiten. Ich habe so viele bei Papaji gesehen, die jahrelang meditiert haben, viele Zen-Buddhisten, professionelle Meditierer, die haben sowas von meditativ ausgesehen. Da waren wir um ihn herum einfach ihn nur liebten, einfach nur so kleine Hanswürstchen. Ja, richtig, was richtig so ernst habe, so eine ganz tiefe Stimme gehört. Einer war da, so ein Inder, kann mich erinnern, der hat einen ganz langen weißen Bart auch gehabt. Und Papaji hat von Kundalini-Energie, die hochgeschossen ist und jetzt konnte er sie nicht mehr regulieren. Und Papaji hat ihn nur am Bart gezogen und hat ihn fünfmal am Bart kräftig von oben hochgezogen und hat gesagt, how's the Kundalini doing now? Das war eine spontane Remission, würde der Mediziner sagen. Spontanheilung. Da war die Krankheit, mit dem konnte man ganz normal essen gehen, ganz normal Chai trinken, ein ganz normaler Mensch plötzlich geworden. This is enlightenment. If you're free from yourself, not free for yourself, but free from yourself. Da ist niemand da. Da ist niemand da. There is nobody there, beloved friends. Und bis das sickert durch alle Sedimente deiner Persönlichkeit, mag es ein bisschen Zeit brauchen. Als junger Student kann ich mich erinnern, in den Zeiten, wo ich jeden Tag, 3 Jahre lang, ohne einen einzigen Tag zu verpassen, mich so einer unbewussten Meditation hingegeben hatte, so einfach nichts, nicht mal meditieren. Da war ein Moment des aufgelösten Zustands da, wo kein Erfahrener da war, und so nach 2, 3 Tagen kam ich wieder in mein normales Ich, zum Glück, weil meine Freundin hat sich schon Sorgen gemacht. Sie musste für mich einkaufen und kochen. Ich war nicht mehr fähig, zur Uni zu gehen ein paar Tage. Und Jahre später hat Papaji ein ähnliches Erlebnis gehabt, was aber zum ersten Mal sich mit diesem fühlenden, erfahrenen Ich in Einklang gefunden hatte. Und es wurde sofort aufgelöst in Dankbarkeit, Einfachheit. Ich weiß nicht wie und was, aber ich kam von diesem Stuhl sitzen bei Papaji und in seinen Schoß, hat mich dann auf seinen Schoß setzen lassen und hat mich den ersten Satz anhalten lassen. Und dann, hey, this young Greek, where is this young Greek? Come. Und hat gesagt, you sit here and you explain to people what happened. Und ich hatte erstmal Probleme, weil ich wusste, ich habe ihn akustisch gehört, aber die Worte haben keinen Sinn gemacht. Dann ist mir aufgefallen, eigentlich hören wir Worte, aber die machen nur Sinn, wenn wir den Worten Sinn geben. Wenn also kein Sinngeber da ist, dann... Also auch das mache ich. Also es ist nicht so, dass mir jemand was Sinnvolles erzählt, sondern ich mache aus dem, was er sagt, was Sinnvolles oder Sinnloses. Selbst da bin ich derjenige. Sonst ist nur... Und ich befand mich in so einem Zustand, wo ich das nicht so verstanden habe. Ich dann, you speak. Und dann sage ich, okay, speak. Und you speak, you're Greek, you can talk. Und ich weiß noch, da habe ich einfach nur so gemacht. Very good. Das war die Taufe. Und war total froh, dass ich mir verziehen konnte und dass mich keiner sieht. Ich war in der letzten Reihe, kam auch nicht zum Satz an ein paar Tage und hat gefragt, where is this boy? We have to bring him every day to the house. He has to come here and eat. Und dann haben die mich mal abgeholt und bei ihm zu Hause gefüttert. There is nobody there. Es ist so sinnlos. Auf eine Sinn leer. Jede Art von Bemühung, lass doch einfach mal die Mühe los. Ob es spirituelle Mühe ist, emotionale Mühe ist, physische Mühe ist. Macht dennoch euer Yoga, macht dennoch eure Asanas, macht dennoch eure Körperübungen, macht dennoch eure mentalen, eure emotionalen, was auch immer. Aber wisst, es hat kein A, B, C, D, E. Und dann landest du irgendwann mal beim Schluss, in der Hoffnung, dass du beim Z landest. Du bist bereits da, wo du sein könntest. Du bist bereits die Person, die erwacht ist. Du bist bereits da, wo du jemals noch hingehen könntest. Nur dieses Verlangen, dahin zu gelangen, trennt dich davon. Das Verlangen, dahin zu gelangen, trennt dich. Und hier ist das, was Jesus die Spreu vom Weizen trennen meint. Wer lässt sogar dieses Verlangen los? Denn durch dieses kleine Schlüsselrohr passt kein Hochmut irgendeines Erreichens. Nicht das, was verkehrt wäre mit Hochmut. Ist völlig okay. Genauso wie eine rote Ampel auch okay ist. Ist halt eine rote Ampel. That's all. I think it's enough for today. Hat jemand noch eine Frage? Ich bin noch hier.
Ich glaube, wir hatten jemanden.
Ja. Yes, ja. Yes. Ja. Komm. Soll ich kommen? Ich kann das auch. Wenn du nicht kommst, komme ich.
Also vergangene Tage hat sie zu mir gemeint, das ist eine Frage.
Ja. Wer bist du?
Ich bin ihr Freund.
Ah.
Also Sie aber die Frage.
Stimmt das? Ist das der Fall? Kann ja jeder halt behaupten. Ich gehe mal zum Platz, aber es hat auch eine gute Möglichkeit, irgendwo so. Ist das dein Freund, der da spricht?
Ja.
Hat er einigermaßen recht? Oder wieder völlig erträumte Illusionen?
Ja, ja. Ja, sehr wichtige Frage.
Ja, ich weiß, du hast schon recht. Wir Männer machen da ganz schön was mit manchmal. Die meisten Männer wachsen sowieso vaterlos auf. Hier in diesem Raum gibt es bestimmt mehr als 70-80% vaterlose Männer. Der Mann ist ja meist nicht da. Entweder ist er arbeiten oder der bringt das Geld nach Hause, der ist den ganzen Tag weg. Ein positives männliches Vorbild zu haben, ist ein großes Geschenk für Männer.
Aber auch für Frauen.
Aber auch für Frauen, natürlich. Natürlich. Das betrifft alle.
Was ist den Männern denn schwierig
macht? Du scheinst einiges zu wissen. Okay. Zu dir kommen wir nachher. Nee, ist klar gut, du scheinst der Fall zu wissen. So, wie heißt du? Wie heißt du?
Ich?
Ah.
Sie wollte eigentlich vorabnehmen.
Es ist doch nicht. Seit morgen ist es nicht mehr der Freund.
Morgen. Tanja, komm einfach, komm. Ist egal, ob du es weißt oder nicht. Komm.
Mein Kopf ist völlig leer.
Das ist wunderbar. Komm. Meiner auch, komm. Komm, Tanja, komm.
Da?
Ja, da.
Da wäre es ja auch mal der
Da.
Soll ich mit dir wahrscheinlich nicht vor? Soll ich mit dem Profi da
sein? Es ist sein erstes
Dasein. Ich habe damit kein Problem.
Ich weiß. Ja, jetzt. Wir diskutieren einfach ein bisschen.
Ich habe ja keine Frage. Ich habe keine Frage. Bei mir ist alles in Ordnung.
Damit sind wir schon bei der Anfangsfrage. Deswegen geht es halt dann auch immer weiter. Very nice. Beautiful. Wie heißt du?
Ich bin Volkmar.
Wolfmann?
Volkmar. V-O-L-K-M-A-R.
Volker. Okay.
Ich kann mir auch einen Namen aussuchen. Was sehr schwierig sein wird bei den Namen.
Das stimmt.
Weil ich erinnere mich jetzt ein bisschen einfach.
Uff, das stimmt. Ich war jetzt schon im Stress. Tanja, wenn du keine Frage hast, ist wunderbar. Wir spielen nur hier ein bisschen, weißt du? Ist nichts Ernstes. Wunderbar. Wir Männer meinen es oft nämlich gut. Und solche Männer braucht das Land eigentlich nicht.
Wir hatten
Komm her, sonst höre ich dich nicht so gut.
Das ist so, dass wir eine ein Gespräch hatten wir. Und dann habe ich dann gesagt, das ist eine berechtigte Frage für Samstag an den Pali. Und
jetzt gibt es mir nicht.
Mein Kopf ist völlig leer, dass ich gar nicht weiß, was ich fragen wollte, weil ich Auf die Liebe besinnen, die alles verbindet. Auf die Essenz der Liebe.
Jetzt bewegt dein Arsch hierher. Komm, ist aber egal, ob du es weißt, das ist keine Frage. Komm.
Du bist der Eiland, kannst du doch gar nicht sagen. Jetzt komm doch hoch.
Nee, nein.
Aus. Mein Kopf ist leer. Ich habe keine direkte, spezielle Frage. Ich habe viel auf dem Herzen.
Abwenden. Ich habe das Gefühl, ich kann mit meiner Liebe es nicht ausgleichen. Und alles gut machen. Also ich hatte vor ein paar Tagen eine Situation, wo ich dann eben gesagt habe, am Samstag kommen wir hierher, das wäre eine berechtigte, bewusste, direkte Frage für ihr. Aber ich habe jetzt einen Blick auf den Zweck. Aber das ist die Situation. Und ich glaube, dass da eine Bestimmung ist, wenn wir uns nach 27 Jahren genau an diesem Tag wieder begegnen, so wie wir uns eben begegnet sind. Das muss ja irgendwas Großes und Universelles sein, irgendeine Kraft, die da herrscht. Und für mich ist Liebe nicht gebunden an Dinge, wenn derjenige so ist, wie ich mir das vorstelle, dass ja, oder wenn ich Dinge mache, dann liebe ich ihn, oder wenn was schön ist, dann liebe ich ihn. Sondern die Liebe ist für mich in mir, es ist was Göttliches. Auch wenn derjenige gerade nicht gut für mich ist, dann liebe ich ihn trotzdem. Aber dennoch gibt es Momente, die sehr wehtun. Und ich das Gefühl habe, ich zerspringe in zwei. Also manchmal weiß ich nicht, explodiere ich oder implodiere ich, weil es einfach nur wehtut. In jeder Zelle meines Körpers von meiner Liebe erschüttert.
So, ich habe mich auch mal nach vorne gesetzt jetzt an der Stelle.
Sagen, was ein großes männliches Herz braucht. Ein großes männliches Herz. Riesiges männliches Herz und Power und Kraft und sie ist dein Meister. From today on, you don't teach anything. Von heute an hörst du Jan von mir zu. Die nächsten zwei Wochen verbringen wir so, dass wir miteinander diskutieren. Kein Ping-Pong. Sobald es ein Ping gibt, gibt es kein Pong. Und derjenige, der zu Ping sagt, bist du. Die nächsten zwei Wochen sprecht so miteinander, dass du ja nichts sagst, sondern nur sagst, nur zuhörst. Okay? Das braucht ein großes, männliches, kräftiges Herz, um es dort auszuhalten. Weil wir meinen es ja gut. Und jetzt bedarf es deiner liebevollen, männlichen Autorität, die sich nach hinten nimmt, zurücknimmt und ihr nur zuhört, ihr nur Raum gibt, ihr nur das, was sie brauchen könnte, das von den Lippen abliest. Ja? Und ungefragt, schenke dir alles, was du zu schenken hast. Ungefragt. Ohne dass du missionierst, ohne dass du servil dir hinterherhängst. Das ist dein Meister in den nächsten Wochen. Vielleicht sogar das kommende Leben. Choose your master. So learn from her. Und du brauchst nichts weiter zu machen. Sei wie du bist. Das hält nur ein guter Mann und starker Mann aus, sowas. Ja? Mach kein Lucia. Okay? Jörg. Hast du mich verstanden, ne?
Ja, ich wollte genau. Jetzt machen wir es.
Sag ich mal Jörg zu dir?
Ja. Das ist mein zweiter Name.
Ist dein zweiter Name?
Volkmar. So weiß ich
dich. Yes, yes. Du bist ein wunderbarer, kräftiger, schön intelligenter Mann.
Danke.
Selten Männer, denen ich das sagen kann.
Ja, ja.
Nimm dich in deiner männlichen und autoritären, wunderschönen, kräftigen, männlichen Kraft. So was gibt es, diese Frau. Alles, was sie zu sagen hat, alles, was sie zu geben hat, alles, was sie zu mitteilen hat, alles, was sie zu sein hat, für Lachen, zu weinen hat, Platz hat. Bitte unterrichte sie und beweise sie nicht. In keinster Form. Gib ihr Raum.
Okay, jeder Mensch.
Sogar du.
Ja, yes, danke, Fabi.
Very good.